Deutschlandradio Kultur. Breitband.
Mit Christian Conradi. Hallo. Namensgebend für diese Sendung ist ein schneller Zugang zum Netz, Breitband. Und der kann ja eigentlich nicht schnell genug sein. Deshalb sprechen wir heute über neue Ansätze für den Breitbandausbau, und zwar für das Gigabit-Zeitalter. Aber was nutzt uns ein schnelles Netz, wenn wir es nicht miteinander teilen können? Mit diesem Dilemma beschäftigen wir uns auch. Die rechtlichen Hürden der sogenannten Störerhaftung bei öffentlichen WLAN-Netzen. Außerdem blicken wir in die Abgründe der Online-Spielebewertung und wir schauen auf den neuesten Hollywood-Star, Edward Snowden. Seine NSA-Whistleblower-Geschichte ist gerade als packender Thriller im Kino zu sehen. Und Sie hören es auch schon, Musik gibt es natürlich auch wieder, zum Beispiel vom französisch-dänischen Künstlerkollektiv wie De Rêve. Wir hören Fountain Road. Aus dem Netz vom Online-Künstlerkollektiv Wie De Rêve hier bei Breitband im Deutschlandradio Kultur. Eine Gesellschaft ohne Internetverbindung, die ist ja eigentlich gar nicht mehr vorstellbar. Die Musik gerade gäbe es auch gar nicht erst ohne das Netz. Für viele Menschen ist der Zugang zum Internet genauso wichtig wie der Anschluss ans Wasser- und Stromnetz. Aber eine einfache Verbindung reicht heute eigentlich gar nicht mehr. In Zeiten von Streamingdiensten und Videoplattformen sollte es schon eine Breitbandverbindung mit mehreren Megabit sein. Aber auch das ist eigentlich alles andere als zukunftssicher. Nun drängen neue, innovative Ideen auf den Markt, schnelle Glasfasernetze auf kommunaler Ebene aufzubauen. Und damit sollen die trägen Breitbandpläne der Bundesregierung überholt werden. Die will im Schnitt 50 Megabit etablieren. Bis 2018 soll das die Durchschnittsgeschwindigkeit im deutschen Netz sein. Eigentlich ist jetzt schon klar, dass das nicht reichen wird. Also woran hapert es beim Breitbandausbau und wer sind die Neuen im Breitbandbusiness? Mit diesen Fragen hat sich mein Kollege Falk Steiner beschäftigt und ist jetzt hier im Studio. Hallo Falk.
Hallo.
Fangen wir mal langsam an mit 50 Mbit. Das will ja die Bundesregierung bis 2018. Was sind denn die Pläne, dieses doch ja recht magere Ziel zu erreichen?
Ja, es gibt eine Menge Förderungen, eben um eben jene Gebiete zu erschließen mit Breitband, die sich eigentlich wirtschaftlich nicht lohnen. Also, und du musst dir vorstellen, das Hauptproblem ist eigentlich nicht das Verlegen der Glasfaser als solches, um eben irgendwo hinzukommen mit schnellem Internet, sondern das Hauptproblem ist eigentlich, dass du diese Sachen bauen musst. Und das ist der ganz, ganz teure Teil. Das sind die 80-90% der Kosten. Und je weiter entfernt etwas ist, um es dann zu erreichen, um es zu erschließen, oder je weniger dicht besiedelt eine Region ist, desto weniger lohnt sich das für Wirtschaftsunternehmen, eben dorthin zu gehen und dann dort auszubauen. Das ist das Grundproblem beim sogenannten Breitbandausbau. Also Regionen, in denen sich das zum Beispiel für die Deutsche Telekom, für Vodafone und andere nicht lohnt. Wie schafft man es, dass dort eben doch erschlossen wird? Und zum Zweiten, wie schafft man es, dass dort auch so erschlossen wird, dass es tatsächlich zukunftssicher ist?
Da sind jetzt insgesamt, glaube ich, bis 2018 2,7 Milliarden Euro im Gespräch. Was sind denn erstmal konkret vielleicht die technischen Voraussetzungen von so einem schnellen Breitband zu Hause und was sind derzeit die Optionen, um das zu bekommen?
Man muss es ein bisschen auseinanderhalten. Das eine ist erst einmal der Ausbau des Breitbandes in der Fläche, also das Verlegen dann doch tatsächlich meistens von Glasfaserkabeln für den sogenannten Backbone, also für das Rückgrat des Internets, dass man eben doch große Kabel hat, die viel transportieren können an Daten. Das allerdings ist zu trennen von dem, was auf der sogenannten letzten Meile passiert, also vom Verteilerkasten bis dann zum Beispiel in deine Wohnung. Das ist ein ganz großer Unterschied. Da ist auch meistens das Problem. Dieser ganze Ausbau des Glasfasers insgesamt in der Fläche, da passiert sehr, sehr viel. Es gibt große Förderprogramme, du hast es gerade gesagt, 2,7 Milliarden Euro stehen dafür zur Verfügung. Erst vor wenigen Wochen hat Alexander Dobrindt wieder Förderbescheide übergeben können, also der zuständige Minister für digitale Infrastruktur, für fast 1 Milliarde Euro an Zusagen. Das ist schon eine Menge Geld und damit passiert auch eine Menge. Aber das richtet sich eigentlich auch nur an eine ganz bestimmte Community, könnte man sagen, nämlich an diejenigen, die tatsächlich in dieser sogenannten Wirtschaftlichkeitslücke unterwegs sind, also die Regionen, bei denen es sich wirtschaftlich eigentlich nicht lohnt, Breitband auszubauen, bei denen ist es so, die können beantragen solche Fördergelder, damit dann eben dort ausgebaut wird. Und dann ist wieder die Frage, wie wird ausgebaut? Beispielsweise verlege ich tatsächlich Glasfaserkabel bis ins Haus hinein, verlege ich sie bis an die Ecke, Fiber to the Curve heißt das dann, und verteile es dann von dort aus weiter. Und wenn ja, mit welcher Technik? Also da kommt es dann wieder ganz drauf an.
Du hast jetzt die Regierung schon erwähnt, du hast große Unternehmen erwähnt, die natürlich Probleme haben, die brauchen Förderung, damit es sich lohnt, auch in die Fläche und auch ins Land zu gehen mit schnellem Internet. Da kommen jetzt aber auch neue Ideen ins Spiel dieser Tage. Hört man viel davon, liest man viel davon im Netz, neuer, schnellerer Ausbau. Was steckt denn hinter diesen Ideen und wer steckt hinter diesen neuen Plänen?
Ja, es gibt eine Menge an Ideen, die kursieren. Auf der einen Seite natürlich solche Initiativen wie Freifunk, die kennt man schon eine Weile. Die versuchen über Drahtloszugänge Menschen schnelleres Internet zu ermöglichen. Das ist relativ kostengünstig auf den letzten Metern, aber auch die brauchen natürlich erst einmal eine schnelle Anbindung. Einen anderen Ansatz haben jetzt zwei Aktivisten, würde ich sie nennen, aber gleichzeitig auch Firmengründer aus Brandenburg gewählt. Die wollen mit Open Giga ein schwedisches Modell kopieren. Das ist eigentlich nicht wirklich der Ausbau als solches, sondern eher eine Verknüpfung des Ausbaus, könnte man sagen. Eine Art Handelsplattform, wo Kommunen, die eben zum Beispiel auf diesen Förderbescheiden basierend Glasfaser in die Fläche ausbauen, dass die dann darüber letzten Endes makeln können mit eben Betreibern und so weiter, um die dann auf ihre Glasfaser zu lassen, um damit dann wieder Geld zu verdienen, um dann wieder selber schneller ausbauen zu können. Das ist so im Groben die Grundidee.
Du hast gerade schon Schweden erwähnt als Referenz. Dort funktioniert es auf jeden Fall besser als bei uns in Deutschland. Südkorea wird auch immer so als das Musterland fürs Breitbandinternet genannt. Kann man nicht einfach sagen, okay, das funktioniert, daran orientieren wir uns, das machen wir so wie die und dann haben wir es auch?
Es ist tatsächlich so, dass es ein Stück weit auch daran orientiert ist, nur es ist nicht eins zu eins zu kopieren. In Schweden ist es so gewesen, dass sich schon in den 90ern sehr viele Regionen, städtische Betreiber zusammengeschlossen haben und dort angefangen haben, sich untereinander zu verabreden, wie sie das ausbauen wollen, haben sehr viel Glasfaser erst einmal verbuddelt, müsste man sagen, also wirklich Glasfaser in den Boden gelegt und dann gehofft, dass jemand kommt, der das Ganze auch nutzen will. Das war natürlich ein bisschen Spekulation, aber das hat hervorragend funktioniert. In Schweden ist fast die Hälfte an Anschlüssen theoretisch ein Glasfaseranschluss bis zum Haus. Genutzt wird es allerdings nicht von ganz so vielen. Es sind nur 27-28% der Schweden, die tatsächlich diese ganz superschnellen Anschlüsse derzeit nutzen. Und das gehört auch zur Wahrheit dazu. Nicht jeder Kunde ist momentan bereit, einfach nochmal 3 oder 5 oder 10 Euro mehr dafür zu bezahlen, dass er einen wirklich ganz superschnellen Anschluss bekommt. Auch das gehört wieder in den Bereich der Wirtschaftlichkeitsberechnungen. Und auch das ist ein Grund, warum sich auch manche private Unternehmen damit momentan zumindest noch sehr schwer tun.
Okay, also auch das ist nicht so richtig das Gelbe vom Ei. Was sind denn jetzt so deine Einschätzungen, was diese neuen Konzepte angeht, wie zum Beispiel Open Giga, was du erwähnt hattest? Welche Chancen haben diese neuen Ideen im Vergleich zu den etablierten Playern?
Also ich denke, dass diese Idee speziell eigentlich ziemlich gut ist, insofern als dass das Modell ja bereits erprobt ist in Schweden. Das funktioniert. Die Frage ist, ob der Player tatsächlich selber der Richtige ist, das wird man noch sehen müssen, aber ganz klar ist auf jeden Fall, dass dieses Grundmodell funktionieren kann und auch funktionieren wird. Ich weiß aus eigenen Gesprächen mit Landräten und Ähnlichen, dass die mir bereits gesagt haben, dass sie über ähnliche Dinge nachdenken, eben kommunale Zweckverbünde zu gründen, um zum Beispiel eben selber ein gemeinsamer Betreiber zu sein. Denn was nützt es, wenn letzten Endes der Landkreis Vorpommern-Rügen gemeinsam mit dem Land alleine etwas macht und dann der Landkreis, sagen wir mal, Dahme-Spreewald auch so etwas machen würde? Das wäre vielleicht dann auch nicht so richtig klug. Es gibt ja die großen Anbieter und man muss nicht alles selber machen. Wenn man selber allerdings die Glasfaser einmal verbuddelt hat und dann sagt, dann kommt doch und betreibt das für uns, dieses Modell. Das ist etwas, was durchaus Zukunft hat.
Okay, also wir merken, der Breitbandausbau hat immer noch seine Tücken und so richtig kann man noch nicht sagen, wo es hingeht. Wir hoffen natürlich, es wird bald schneller. Vielen Dank, Falk Steiner. Wir sprachen über aktuelle und neue Ideen und Bestrebungen zum Breitbandausbau im, muss man sagen, Netzentwicklungsland Deutschland. We'll be right back. When You Came Along von Tuva, herausgebracht vom Midwest Collective, erschienen auf der Musikplattform Bandcamp. Und diese Musik haben wir auf breitband.deutschlandradiokultur.de verlinkt. Und dort können Sie sie natürlich auch frei herunterladen. Zum Beispiel aus einem öffentlichen WLAN-Netz im Café oder im Funknetz des Nachbarn oder im freien WLAN der Freifunk-Initiative. Das ist ja mehr oder weniger normal geworden, Funknetze zu teilen. Das heißt aber nicht, dass es auch rechtlich unproblematisch ist. Das jüngste Urteil des Europäischen Gerichtshofs zur sogenannten Störerhaftung lässt den Traum freier Netze wohl erstmal platzen. Matthias Finger hat sich das umstrittene Urteil angeschaut.
Angefangen hat alles 2010. Da bekam Tobias McFadden eine Abmahnung über 800 Euro von Sony.
Ich brauche einen Freund mit beiden Armen.
Der Song Bring mich nach Hause von Wir sind Helden wurde illegal zum Download angeboten im offenen WLAN von McFaddens Geschäft für Licht- und Tontechnik. Seine Kunden können hier kostenlos surfen. Ein Zusatzangebot, wie auf Flughäfen oder in Restaurants. Zur Tatzeit war McFadden aber gar nicht da. Trotzdem soll er zahlen, weil er Betreiber des Netzwerkes ist. Störerhaftung nennt sich das. Das Mitglied der Piratenpartei zog vors Landgericht München I. Die Richter wiederum befragten den Europäischen Gerichtshof. Und der hat nun Folgendes geantwortet.
Der EuGH sagt insofern ganz klar, für Schadensersatzansprüche haftet der Kaffeebetreiber nicht. Für Unterlassungsansprüche bedingt. Jedenfalls, sagt der EuGH, kann ein nationales Gericht dem Kaffeebetreiber dann aufgeben, Nutzeraccounts einzurichten, das WLAN-Netzwerk zu verschlüsseln und dann zu protokollieren, wer genutzt hat.
Erklärt der Jurist Karl-Christian Müller. Zufrieden mit dem Urteil ist Kläger McFadden nicht.
Es ist ein kleiner Teilerfolg, aber es bleibt natürlich hinter den Erwartungen zurück und hat schon starke Einschränkungen und lässt eben nicht hoffen auf eine schnelle Verbreitung von WLAN-Netzen quer durch Europa.
Ich sehe das Urteil positiv. Ich freue mich über den ersten Teil, dass so wie in den letzten Jahrzehnten Abmahnungen im Bereich File-Sharing vorgenommen wurden, was da passiert, ist halt nicht in Ordnung.
Findet hingegen Beata Hubrich, die mit dem Chaos Computer Club zusammenarbeitet. Doch auch nach dem EuGH-Urteil kann ich abgemahnt werden wegen Urheberrechtsverletzungen. Als unschuldiger Anschlussinhaber muss ich zwar keinen Schadensersatz zahlen, aber ich kann verdonnert werden, mein WLAN zu verschlüsseln. Und ich bleibe auf den Gerichts- und Anwaltskosten sitzen, die jetzt nicht mehr gedeckelt sind. Die Abmahnindustrie wird durch das Urteil eher gestärkt, meint unter anderem Anwalt Christian Solmecke.
Aus meiner Sicht ändert sich in Deutschland überhaupt nichts nach diesem EuGH-Urteil, was von vielen Juristen zu Recht als absolut verwirrend eingestuft wird. Denn der Europäische Gerichtshof hat in meinen Augen keineswegs die Störerhaftung abgeschafft. Nein, nein, es ist vielmehr so, dass man nach wie vor in die Haftung kommen kann, wenn man Menschen ein offenes WLAN anbietet.
Als Lösung schlagen die Richter genau das vor, was eigentlich verhindert werden sollte. Eine aufwendige Registrierungsprozedur, wie in Hotels zum Beispiel. Von Gästen werden normalerweise die Meldedaten erhoben. Deswegen weiß man auch, wer surft. Andere WLAN-Anbieter müssten ähnlich komplexe Verfahren einführen. Wenn aber mehrere gleichzeitig im selben Netz surfen, ist es gar nicht möglich festzustellen, wer genau das Urheberrecht verletzt hat. Schließlich dürfen keine Inhalte aufgezeichnet werden. Bei dem ganzen Aufriss handelt es sich also nur um eine psychologische Abschreckungsmaßnahme, glaubt Karl-Christian Müller.
Gerade das wollen wir eigentlich nicht. Wir wollen keine Abschreckungseffekte im Internet beim Surfen, denn nach ständiger Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichtes sollen solche sogenannte Chilling-Effekte eben vermieden werden. Insofern höchst fraglich, ob es denn tatsächlich eine effektive Durchsetzung der Rechte der Rechteinhaber ist.
Teilhabe sieht anders aus, aber ganz so schlimm muss es ja nicht kommen. Die Registrierungspflicht ist ja nur eine Möglichkeit.
Das ist jetzt die Lösung, die der EuGH gefunden hat. Sowohl der nationale Gesetzgeber als auch der europäische Richtliniengeber, dem wäre es jetzt durchaus möglich, mal zu sagen, das wollen wir jetzt politisch künftig anders regeln. Ja, wir öffnen die WLAN-Netzwerke, wir stellen die Betreiber öffentlicher WLAN-Netzwerke von den Unterlassungsansprüchen frei.
Eine entsprechende Formulierung lag vor, als im Juni das Telekommunikationsgesetz geändert wurde. Die Passage jedoch flog in letzter Minute aus dem Gesetzestext, der von der Großen Koalition beschlossen wurde. Wäre schön gewesen, aber...
Dem steht entgegen die europäische Richtlinie zur Durchsetzung von Urheberrechten. Und die wiederum besagt, dass man Anbieter nicht komplett von allen Verpflichtungen freistellen kann. Und es bleibt halt eben das Thema des Unterlassungsanspruchs offen. Und auch hier ist ganz klar der europäische Gesetzgeber aufgerufen, eine Lösung zu finden, die den Mitgliedstaaten hier auch weitergehende Lösungen ermöglicht.
Rechtfertigt sich Thomas Jarzombek von der CDU. Der Schwarze Peter liegt jetzt also in Brüssel. Die EU muss freies WLAN wirklich wollen. Bis dahin bleibt alles beim Alten.
Wenn man sein WLAN in Deutschland derzeit öffnet, ist man nach wie vor in der Gefahr, eine Abmahnung zu bekommen. Insofern würde ich mein WLAN derzeit auf keinen Fall öffnen.
Mit anderen Worten, dann gibt es keine öffentlichen WLAN-Netzwerke mehr.
Ich habe das Gefühl, dass der EuGH uns diese Frage aufgegeben hat. Wir haben Grundrechte desjenigen, der urheberrechtlich irgendwie in Erscheinung getreten ist. Und dann haben wir die Kommunikationsrechte und Informationsrechte und Meinungsfreiheit etc. Diese sind auf der anderen Seite und die kollidieren miteinander.
Da müssen wir wohl selber ran und einen gesellschaftlichen Konsens finden. Wahrscheinlich wird das Münchner Gericht den Kläger McFadden dazu anhalten, sein Netzwerk zu sichern. Allerdings ist die Verhältnismäßigkeit der Sicherungsmaßnahme umstritten. Deshalb glauben McFaddens Anwälte auch an ein Wiedersehen vor dem Europäischen Gerichtshof.
Matthias Finger über das jüngste Urteil zur sogenannten Störerhaftung, eine scheinbar never-ending Story. Nach der Störerhaftung kommt nun noch ein Fremdwort, Faksimile. Das bezeichnet eine originalgetreue Kopie. Im musikalischen Kontext könnte man von einem Cover sprechen. In Berkeley, USA, gibt es einen Künstler und Musiker, der sich diesen Begriff zu eigen gemacht hat und so sein Projekt nennt. Die ruhigen und nachdenklichen Popsongs sind jedoch sehr eigen, auch wenn sie in diesem Fall ein wenig an den schwedischen Sänger José González erinnern. Wir hören Everyone Just Once.
Though it's true we've come through imperfectly, and thin strings are holding up parts of everything. I still think there's some for certainty, invisible and hard to keep, and troubling it may be. So take a hand and draw it close and clasp it strong, fill up with hopefulness. Say this one is a good one, this one is mine, your best to not leave them behind, while there's still time. Cause everyone just wants. From on the hilltop.
Breitband. Medien und Meinungen.
Und die kommen heute von und mit meiner Kollegin Vera Linz. Hallo Vera.
Hallo.
Wir legen los und zwar mit dem geplanten BND-Gesetz. Der BND war ja durch die Enthüllung von Edward Snowden stark in die Kritik geraten, weil klar wurde, wie eng er mit der NSA zusammengearbeitet hat. Und auch eigene Abhöraktionen sorgten für Empörung. Mit der Reform sollen die Befugnisse und die Kontrolle des BND nun neu geregelt werden. Kritiker sagen auch, dadurch wird einfach alles legalisiert, was der BND bis jetzt eher so in rechtlich fragwürdigen Bereichen gemacht hat. Und dagegen richtet sich natürlich auch jetzt Protest aus der Zivilgesellschaft. Was sind die Einzelheiten dazu, Vera?
Ja, unter anderem wird gegen Einschränkungen von Journalisten protestiert. Die Organisation Reporter ohne Grenzen hat Mitte September deshalb eine Petition gegen das Gesetz aufgesetzt. Da haben bislang knapp 7000 Menschen unterschrieben. Und hören wir mal Matthias Spielkamp, Vorstandsmitglied von Reporter ohne Grenzen, zu den konkreten Befürchtungen.
Wir haben vor allen Dingen die Befürchtung, dass der Schutz von Journalisten quasi komplett rausfällt. Bisher ist es so, dass bestimmte Berufe, die eine Verschwiegenheitspflicht haben und dann eben auch Privilegien garantiert bekommen, also im positiven Sinne, nämlich eine Vertraulichkeitsgarantie, einen Informantenschutz und dergleichen mehr, dass die das in Zukunft nicht mehr haben werden.
Im Gesetz geht es um die sogenannte Ausland-Ausland-Fernmeldeaufklärung. Gemeint ist also jene Kommunikation, die Menschen außerhalb Deutschlands mit Menschen außerhalb Deutschlands führen. Und der BND soll da zum Beispiel auf Anweisung des Kanzleramts jede Internetleitung weltweit abhören können bei Bedarf. Das heißt, auch ausländische Journalisten dürfen außerhalb der EU praktisch schrankenlos überwacht werden, wenn es den politischen Interessen Deutschlands dienen könnte. Und dagegen wendet sich Reporter ohne Grenzen. Hinzu kommt aber wohl auch, dass nicht ausgeschlossen werden kann, dass auch deutsche und europäische Journalisten mit überwacht werden. Denn die unterliegen zwar gewissen Schutzmechanismen, aber der BND räumt selbst ein, dass seine automatischen Filtersysteme da gar nicht treffsicher arbeiten können. Reporter ohne Grenzen plädiert nun dafür, dass grundsätzlich alle Journalisten geschützt sein sollen, damit man eben auch geschützt mit Quellen kommunizieren kann. Und diese Petition, die Sie jetzt aufgesetzt haben, wird dementsprechend auch wirklich international unterstützt.
Es ist uns aber auch gelungen, drei Sonderberichterstatter der Vereinten Nationen dazu zu bewegen, dass die sich gegen diesen Gesetzesentwurf positioniert haben. Das hat es noch nie gegeben. Die sagen, die deutsche Bundesregierung läuft Gefahr, Grundrechte zu verletzen, wenn dieses Gesetz verabschiedet wird.
Und wie sieht jetzt der genaue Fahrplan dieses BND-Gesetzes aus bis zu einem möglichen Inkrafttreten?
Es soll zum 1. Januar 2017 in Kraft treten. Darüber wird aber noch beraten. Am kommenden Montag zum Beispiel wird der Innenausschuss des Bundestages in einer öffentlichen Anhörung über das Gesetz reden. Und parallel dazu gibt es dann eben auch schon die erste Protestkundgebung vor dem Reichstag.
Ja, da passt das nächste Thema ganz gut. In dieser Woche hatte ein Film über den Mann, Premiere, der das ganze Ausmaß der geheimdienstlichen Überwachung offengelegt hat. Edward Snowden natürlich. Und Snowden, so heißt auch der Spielfilm, über den wohl weltbekanntesten Whistleblower. Und der Film soll auf einer Geschichte von Snowdens Anwalt basieren. Was ist daran denn so brisant?
Brisant ist daran, dass der Anwalt, der heißt Anatoly Kutscherena, als enger Verbündeter Edward Snowden gilt und durch seine Kontakte in Moskau aber dafür auch gesorgt hat, dass Snowden Asyl in Russland erhalten hat. Er ist also auch ein loyaler Kreml-Anhänger. Und das Problem konkret ist jetzt, dass russische Journalisten vermuten, dass dieser Anwalt enge Verbindungen zum Geheimdienst FSB hat. Er ist nämlich Mitglied des öffentlichen Rats des FSB. Das ist ein Gremium, das offiziell zwischen Zivilgesellschaft und den staatlichen Sicherheitsbehörden vermitteln soll. Kritiker meinen aber, dass es da vor allem darum geht, Strategien zu schaffen, um den Geheimdienst mit der Zivilgesellschaft zu verknüpfen. Und außerdem hat Kutscherena ein Institut mit ins Leben gerufen, das Konferenzen ausrichtet, wo sehr fragwürdige Gestalten eben sich präsentieren dürfen, wie Thilo Sarrazin, Alexander Gauland oder ein Aktivist der rechtsradikalen identitären Bewegung ist da auch schon aufgetreten. Im Film übernimmt Snowdens Anwalt eine kleine Nebenrolle und man vermutet nun, dass Regisseur Oliver Stone das gemacht hat, um über diesen Anwalt an Edward Snowden selbst ranzukommen. Aber diese ganze Connection ist schon doch so ein bisschen fragwürdig.
Ja, über den Film Snowden und auch seine politische Kraft sprechen wir später noch in der Sendung. Am Ende dieser Medienmeinung kommt wie immer unser Meme der Woche, Vera. Das hat diesmal den Hashtag nicht egal. Was hat es damit auf sich?
Das ist eine YouTube-Initiative, die wurde diese Woche gestartet, richtet sich gegen Hass im Netz mit YouTube-Stars, die da ihr Gesicht für ausleihen. Und diese Initiative hat reichlich Gegenwind provoziert und darunter auch ernstzunehmende Kritik. Denn die Macher von Hashtag nicht egal, posteten einen Tweet, in dem es hieß, Hass sei eine Straftat. Und das hat nun für Empörung gesorgt und den Vorwurf in den Raum gestellt, hier solle Meinungsfreiheit beschnitten werden. Zum Beispiel schrieben dann, welche Schülerpraktikanten bei nicht egal erklären uns die Welt. Oder nicht egal, auch wenn öffentliche Institutionen de facto definieren, welche Aussagen okay sind und welche nicht. Und das zeigt, wie sehr eine Initiative, die sicher gut gemeint ist, nach hinten losgehen kann, wenn man nicht mal über wesentliche Begriffe wie zum Beispiel, was ist genau Hass, sich im Klaren ist. Das zeigt aber auch, wie schwierig und komplex es ist, gegen Hass im Netz vorzugehen.
Ja, ist nicht immer alles so einfach planbar, wie es dann in der Realität wird im Netz. Das haben wir schon oft festgestellt. Vielen Dank, Vera. Alle Links zu den eben besprochenen Themen gibt es wie immer auf breitband.deutschlandradiokultur.de. What started as hate ended as a beautiful thing. I saw you make the change, and the city you love might even know your name or your birthday. You were born in a bed, in a bad way. Thank you. gute Musik veröffentlichen und dabei Gutes tun, so lautet das Motto des slowakischen Labels Z-Tapes. Mit der Download-Compilation Summer of Sad sammeln die Herausgeber Geld für eine slowakische NGO, die zum Thema häusliche Gewalt aufklärt und auch Opfern hilft. Die New Yorker Band Pop and Obachan aus Brooklyn macht mit und die haben wir eben gehört. Ihren Song Bad Way gibt es ebenfalls auf dieser Download-Compilation. Links wie immer auf breitband.deutschlandradiokultur.de.
Breitbandbesprechung.
Kleidung, Technik, Spiele. Wenn ich online etwas einkaufe, dann schaue ich mir natürlich auch Produktbewertungen an und ich nehme an, Sie machen das ähnlich. Sterne, Punkte oder Kommentare sind ja ganz gängige Entscheidungshilfen. Kurz gesagt kann man, glaube ich, zusammenfassen, Produktbewertungen im Netz tragen definitiv zur Kaufentscheidung bei. Und das ist natürlich auch bei Spieleplattformen der Fall, ganz konkret auch bei Steam, eine Art ja, App Store für PC-Spiele, an dem Gamer und auch Spieleentwickler heutzutage nicht mehr vorbei. Man könnte von einem Monopol sprechen. Und diese Macht hat Steam kürzlich ausgespielt und einfach seine Regeln zur Produktbewertung geändert. Das hat bei Spieleentwicklern für Diskussionen gesorgt, denn die sind natürlich abhängig von den Bewertungen ihrer Kunden. Auch mein Studiogast ist davon betroffen, denn er ist Spieleentwickler, Johannes Christmann vom Berliner Entwicklerstudio Maschinenmensch. Hallo.
Hallo.
Zuerst einmal Steam. Wie funktioniert dort die Bewertung bisher, beziehungsweise wie funktionierte sie bisher und was wurde dort geändert?
Wenn man bisher auf Steam ein Produkt erworben hat oder besaß, dann konnte man über so ein Bewertungssystem einfach sagen, Daumen hoch, Daumen runter, dieses Spiel gefällt mir gut oder weniger gut und konnte noch dazu einen kurzen oder langen Text abgeben. Und diese Daumen hoch und Daumen runter Bewertung wurde dann sozusagen zusammengerechnet und in einen prozentualen Score verrechnet, der dann auf der Produktseite angezeigt wurde. Das Interessante daran war eben, dass die Produkte eben auch nicht nur über die Steam-Plattform gekauft worden, bewertet werden konnten, sondern auch, dass man die einfach besaß. Und besitzen heißt, man kann die auch aus anderen Quellen heraus bekommen, um sie dann auf Steam zu aktivieren. Und bisher also, durften eben...
Wenn ich zum Beispiel bei Kickstarter einen Spieleentwickler unterstützt habe und dort ein Spiel erworben habe, konnte ich auch über einen Code, den mir der Entwickler zur Verfügung gestellt hat, auch ein Spiel bei Steam bewerten, obwohl ich es dort nicht direkt gekauft habe.
Richtig, genau. Also Steam erlaubt den Entwicklern sozusagen Zugriff auf unendlich viele von diesen Codes. Und mit denen kann man machen, was man möchte, auch als Entwickler. Die kann man verschenken, die kann man auf anderen Plattformen, die deutlich kleiner sind als Steam, auch verkaufen. Und kann man zum Beispiel eben auch über Kickstarter, das ist eines der prominenten Beispiele momentan, an die Supporter geben oder auch eben verkaufen. Und die füttern dann sozusagen auch wiederum in diese Bewertung mit rein.
Und das wurde definitiv jetzt einfach mal abgeschnitten, diese externe Bewertungsmöglichkeit.
Ja, richtig. Also mehr oder weniger über Nacht, wie das Steam immer so gerne macht. Da wird keine Kommunikation mit den Entwicklern oder mit sonst wem vornherein gemacht. Wurde von Steam entschieden, dass ab sofort nur noch Produkte, die direkt auf Steam gekauft wurden, in diese prozentuale Wertung mit einfließen. Also es ist nach wie vor so, dass alle, die ein Steam-Spiel aktiviert haben, also auch aus anderen Plattformen heraus, immer noch eine Bewertung schreiben können und auch Daumen hoch und Daumen runter geben können. Aber wenn man eben auf die Store-Seite kommt von einem Spiel, sieht man nur die prozentuale Wertung, die sich errechnet aus den Steam-Kunden direkt.
Das klingt jetzt aus Sicht des Unternehmens ja erstmal völlig legitim. Warum entspinnt sich daraus so eine große Diskussion innerhalb der Spieleentwicklerszene?
Die große Diskussion entsteht dadurch, dass es natürlich schon sehr viele Beispiele gibt von Spielen, die, sagen wir mal, eine erfolgreiche Kickstarter-Kampagne gemacht haben und 40.000 Mal ihr Spiel über Kickstarter verkauft haben. Und diese Käufer auf Kickstarter sind natürlich sogenannte Early Supporter, also sie sind sehr mit sehr viel Herzblut dabei und die haben dieses Spiel halt früh unterstützen wollen und wahrscheinlich werden die das auch positiv bewerten oder selbst wenn sie es nicht tun, es sind immerhin 40.000 Stimmen, die potenziell das Spiel bewerten und die werden jetzt von vornherein einfach ausgeklammert und das ist natürlich auch ein Problem, nicht nur, dass jetzt die prozentuale Wertung runtergeht, sondern auch generell einfach die Insgesamtwertung, das kann man ja auch sehen, das ist ein anderer Faktor von der Bewertung von so einem Produkt ist, okay, wie hoch ist die prozentuale Bewertung, aber auch, wie viele Leute haben denn das Spiel überhaupt bewertet? Waren es jetzt 20 oder 20.000? Das macht auch nochmal viel aus für den Ersteindruck.
Wie ist da Ihre persönliche Erfahrung? Wie wichtig ist so ein Score tatsächlich?
Es ist sehr wichtig. Also man muss überlegen, die Steam-Plattform ist gigantisch groß. Da gibt es unglaublich viele Produkte. Und wenn man sich so ein Spiel anguckt als Käufer und es jetzt vorher noch nicht groß kennt und irgendwie so drüber stolpert ein bisschen, dann guckt man zuallererst auf den prozentualen Score und dann bildet man sich sofort eine Meinung. Und wenn der halt unter einem gewissen Grad liegt, dann springt man direkt weiter.
Okay, nun hat ja Steam auch reagiert, hat diese Diskussion offensichtlich im Netz beobachtet und nachgebessert. Was genau wurde da nachgebessert und vor allen Dingen, woher kommt der plötzliche Wandel?
Also der plötzliche Wandel, ich habe es gerade vorhin nochmal in der Stellungnahme von Steam gelesen, kam eben dadurch, dass die natürlich auch schon hören, dass in der Netzgemeinde darüber diskutiert wurde. Und der Wandel stellt sich insofern dar, dass sie eigentlich nicht viel ändern, außer in der ersten Version der Änderung konnte man nicht mal mehr standardmäßig wurden nicht mal mehr angezeigt die Texte der Bewertungen, also weder die prozentuale Wertung noch die geschriebenen Informationen. Jetzt ist in der Standardansicht, wenn man die Bewertung anguckt, man kann da immer noch umstellen, sind jetzt auch die Texte wieder drin von Fremdkeys, also außerhalb von Steam, aber nach wie vor wird die Prozentwertung nur aus Steam-Käufen ergibt sich daraus.
Ne? Vielleicht mal nochmal ganz grundsätzlich und wenn es geht auch kurz zum Ende. Bewertungen treffen ja nicht nur auf Spiele zu, sondern generell im Bereich Online-Shopping im Internet bei jeglichen Produkten. Glauben Sie aus Ihrer persönlichen Erfahrung auch, dass das Bewertungssystem, wie Sie sich bisher etabliert haben, fair und sinnvoll sind? Oder gibt es da noch ganz grundsätzlich auch Optimierungsbedarf?
Ja, da gibt es viele Ansätze. Es ist ein extrem schwieriges Thema. Also viele Online-Magazine zum Beispiel haben jetzt sich auch schon von den Prozentwertungen getrennt, weil es einfach schwierig ist, ein Spiel zu bewerten. Genauso wie es schwierig ist, ein Buch oder auch bei Filmen also eine Prozentwertung zu geben, weil es einfach viel auch von dem persönlichen Befinden abhängt. Da werden wir noch viele Experimente in der Zukunft sehen. Ich denke mal, da kommen noch einige Sachen auf uns zu.
Also eine wirkliche Lösung für das Bewertungsproblem gibt es noch nicht, aber mal schauen, vielleicht kommen da noch irgendwann innovative Ansätze. Vielen Dank für das Gespräch. Johannes Christmann war das, Spieleentwickler beim Berliner Entwicklerteam Maschinenmensch. Und weiter geht's mit Musik im Programm, die bisher noch gar nicht bewertet wurde, weil sie brandneu und auch noch völlig unbekannt ist, aber vielleicht ändert das sich ja bald. Wir hören emotionalen, experimentellen Indie-Dance von Absolute Fantasy aus Florida.
Things have gotten easier, that's what makes it hard to walk away. But if I never venture out, you know there's nothing gained, things stay the same. My heart is beating faster now, panic setting in, where should I go? I thought it would be easier, but things ain't ever simple when you're on your own. Things have gotten easier, that's what makes it hard. If I never venture, I know there's nothing to gain. Stay. My heart's beating fast,
Deep Placement von Absolute Fantasy. Welcome Home heißt die aktuelle Download-Single bzw. EP des Amerikaners. Und die Idee dazu entstand an seinem 30. Geburtstag, als er sich entschied, einen musikalischen Rückblick auf sein bisheriges Leben vorzunehmen. Ja, und so eine öffentlich zur Schau gestellte Rückblick auf das eigene Leben, das machen normalerweise ja nur echte Stars, zum Beispiel in Biopics, also die verfilmte Lebensgeschichte als Hollywood-Film. Und das lohnt sich natürlich nur bei Menschen, die durch ihr Tun und Handeln weltweit bekannt sind. Und genau das trifft natürlich auch auf Edward Snowden zu. Wie für die einen ist er ein Held, für die anderen ein Verräter. Auf jeden Fall kann man sagen, ist er ein Popstar geworden. Und in dieser Rolle hat er sich nun endgültig gefestigt, denn am Donnerstag kam seine NSA-Whistleblower-Geschichte als Thriller in die großen Kinos mit Hollywood-Star Joseph Gordon-Levitt in der Hauptrolle. Und Oliver Stone, der Regisseur, der hat diese höchst politisch brisante Geschichte verfilmt und die fühlt sich ja auch so schon an wie ein Agenten-Thriller. Aber Hollywood muss bekanntlich immer noch einen draufsetzen. Über den Film habe ich gesprochen und zwar mit unserem Kollegen Patrick Wilinski aus der Filmredaktion. Und zuerst wollte ich von ihm wissen, wie Regisseur Oliver Stone Edward Snowden präsentiert. Als Held oder Verräter?
Ziemlich direkt, er ist ein Held, weil mehr noch, er ist sogar ein aufopferungsvoller Patriot, der weiß, dass er mit seinem Vaterland nur dienen kann, wenn er eben diese Massenüberwachung öffentlich macht. Und das überrascht nicht, weil Oliver Stone eben immer nur das macht, Heldengeschichten stricken. Das war schon bei JFK so, bei Platoon, bei seinem Film World Trade Center. Im Prinzip musst du dir das so vorstellen wie ein Reenactment des bisherigen Lebens von Edward Snowden. Da lernen wir Edward kennen als einer, der zur Armee will, sich beide Beine bricht und eben dann gesagt bekommt, es gibt noch andere Möglichkeiten, deinem Land zu dienen, der dann eben zu diesen Spezialeinheiten rückt, am Rechner sitzt und eben zu dem wird, zu dem er geworden ist. Ein Mann, der aber eben dann dadurch, dass er sieht, wie die Amerikaner alle überwachen, ein moralisches Dilemma nach dem anderen präsentiert bekommt, sich bei seinen Vorgesetzten meldet und das visualisiert der Film dann unter anderem mit solchen Dialogen.
Wie sollen wir einen möglichen Atomkrieg abwenden, ohne auf der ganzen Welt Informationen zu sammeln und das Tag und Nacht?
Indem wir das Leben von Milliarden von Menschen katalogisieren?
Die meisten katalogisieren ihr Leben ja sowieso schon für die Öffentlichkeit.
Sie katalogisieren einen Teil ihres Lebens und das freiwillig. Die Möglichkeit geben wir ihnen ja nicht. Wir machen es einfach.
Den meisten geht's nicht um Freiheit. Die wollen Sicherheit.
Das ist eben schon das tiefste Reflexionsniveau des Films, muss man sagen. Also Stone interessiert sich wirklich nicht dafür, was Snowden getan hat oder warum, sondern wie er es geschafft hat, diese Information rauszuschmuggeln. Da wird der Film zu so einem Thriller und als Reenactment ist es okay, aber ich hätte mir mehr Wut gewünscht. Irgendwie, da ist ja mehr an der Sache dran, als einfach nur den Wikipedia-Artikel über Snowden zu verfilmen.
Reenactment, Thriller, das sind jetzt so Begriffe, die schon so ein bisschen so den Eindruck geben, dass es doch relativ weit entfernt sein könnte, der Film Snowden von Citizen 4, also der preisgekrönten Snowden-Dokumentation von Laura Poitras?
Ja, finde ich schon, weil Laura Poitras hat es ja geschafft, nicht nur ihren Fall des Lebens zu schildern, sie hat auch ein sehr schönes Stück Journalismus präsentiert. Das kann Oliver Stone in dem Fall gar nicht machen. Und ich finde, dass bei Laura Poitras, das hatte auch so eine Direktheit. Du hattest das Gefühl, sie ist mittendran und der Fall geht weiter. Und hier wird dir sowas Abgeschlossenes präsentiert, was ja nicht gehen kann. Der Fall Snowden ist nicht abgeschlossen und deshalb kann Stone uns keine abgeschlossene Geschichte präsentieren.
Nun liegt die Vermutung ja grundsätzlich sehr nahe, dass Snowden auch ein großer Hollywood-Blockbuster ist. Auch in dem O-Ton oder in dem Ausschnitt gerade hat man es schon gehört, das ist so heroisch. Ja. Das ist aber gar nicht der Fall, denn tatsächlich ist die ganze Produktion auch zum Großteil aus Deutschland heraus finanziert worden, was ja eher untypisch ist. Ist das Thema Whistleblowing und auch der Fall Snowden in den USA immer noch so brisant, dass sich dort niemand traut, die Finanzierung vorzunehmen?
Ja, vor allem der Fall Edward Snowden. Ich meine, es gibt zwei Varianten. Die eine Variante dieser Geschichte, die erzählt Oliver Stone in vielen Interviews, dass er bei Hollywood-Studios an die Tür geklopft hat, dass die gesagt haben, nein, zu heißes Eisen, wir wollen das nicht anfassen. Und als würde er dadurch bestätigt werden, kam jetzt gerade zum Kinostart in den USA der Bericht des Geheimdienstausschusses des amerikanischen Kongresses zum Fall Snowden heraus, in dem im Prinzip auf fast 300 Seiten drin steht, Snowden sei ein Lügner und Vaterlandsverräter. Also irgendwie scheint er da durchaus bestätigt worden zu sein. Das andere ist eine sehr interessante Reportage in der New York Times über die Entstehungsgeschichte von Snowden selbst, wo uns dann wiederum gezeigt wird, wie Stone versucht hat, zum Beispiel Laura Poitras davon zu überzeugen, ihren Dokumentarfilm doch nicht rauszubringen, bevor sein eigener Film rauskommt. Weil das ist jetzt die Hollywood-Variante. Variante. Also Stone musste auch ganz viele Leute bestechen, unter anderem den Anwalt von Snowden, um an Snowden ranzukommen. Er spielt auch mit unfairen Mitteln, das muss man an dieser Stelle auch sagen. Und ich glaube, er hat eben auch dieses Niveau eines Bad Guys in Hollywood, sodass man nicht alles gerne von ihm finanziert. Am Ende muss man sagen, der Film ist in den USA zurzeit gefloppt.
Nun ist es ja aber auch so, dass so Dreharbeiten, das kennt man ja, dauern Jahre. Also im Fall von Snowden, glaube ich, haben die Dreharbeiten im März 2015 auch in München teilweise begonnen. Das heißt, seitdem ist ja auch sehr viel passiert. Also wie schafft es denn dieser Film, dieses Spannungsverhältnis, ja, da so eine gewisse Balance reinzubringen zwischen einerseits politischer Aktualität und aber auch dieser langwierigen Filmproduktion?
Gar nicht. Das ist ja auch sein großer Problem. Man könnte über Snowden jetzt ziemlich abfällig sagen, der Film war schon outdated, bevor er ins Kino kam. Weil du weißt das alles schon. Und Stone bemüht sich nicht wirklich, etwas dem hinzuzufügen, einen Mehrwert zu schaffen. Ihn interessiert das wirklich, die Geschichte dieses Patrioten zu zeigen, der eben Patriot ist und jetzt in Moskau festsitzt. Aber da muss es mehr geben. Wie gesagt, es muss ja einen Filmemacher geben, der eben nicht nur einen Helden zeigen will, sondern auch diese ganzen Umfelde stricken und uns sagen muss, diese Geschichte ist noch nicht zu Ende. Nach dem Film hast du das Gefühl, ja, er ist ein Held, gut, nächstes Thema. Das funktioniert so nicht. Und deshalb ist Stone, er hinterlässt sich unbefriedigt, dieser Film. Ich weiß auch nicht, wie ihm das gelungen ist, uns so einen Film zu präsentieren, der sagt, alles ist gut, aber es ist nichts gut.
Dass Hollywood auch eine politische Dimension hat, das vergisst man ja eigentlich immer. Dabei war es eigentlich schon immer so, dass Hollywood auch ja starke Verbündete hatte in der Politik. Wie ist denn das im Verhältnis auf Hinblick auf die Massenüberwachung? Gibt es in Hollywood ein Narrativ, das dort aufgebaut wird?
Ja, man darf nicht vergessen, das sind nie unschuldige kulturelle Artefakte. Diese Filme werden immer von Leuten gemacht und die haben eine gewisse Weltsicht. Und die Weltsicht wird ja immer propagiert von Hollywood, egal ob es um Liebe geht oder um Politik. Und bei der Massenüberwachung ist schon etwas eine Entwicklung zu betrachten. Noch vor Snowden, da können wir zum Stummfilm zurückgehen, waren das vor allem Genrefilme, die gesagt haben, die düstere Zukunft sieht so aus, Big Brother is watching you. Da gibt es eine Reihe von Filmen, selbst Dr. Mabuse gehört irgendwo dazu. Aber seit Snowden gibt es eine sehr entspannte Politik gegenüber der Massenüberwachung von Hollywood. Und die zeigt sich in so großen Blockbustern wie Robocop zum Beispiel, dem da in der Neuauflage gesagt wird, du kannst alle Menschen auf der Welt überwachen, verhindere bloß den Terrorismus und die Kriminalität. Und am Ende des Films hat man nur das Gefühl, ja, läuft doch ganz gut, Hauptsache die Kriminellen sind weg. Das geht ja bis hin zu einem Film, den ich nochmal erwähnen will, weil der so unauffällig daherkommt, Her von Spike Jonze, wo sich ein Mann in eine Stimme verliebt, also so eine Art Siri-Stimme verliebt. Das ist ja auch letztendlich Überwachung. Die überwacht ja seine Seele. Die ist ja permanent mit dabei, wenn er schläft, wenn er rausgeht. Sie ist in seinem Kopf drin. Also man hat nach dem Film auch so das Gefühl, naja, Seelenüberwachung ist ja auch ganz gut. Der Mann war einsam, jetzt hat er sich verliebt. Diese Filme machen eine Politik. Sie gewöhnen das große Massenpublikum in den USA an eine Massenüberwachung, denn so schlimm kann es ja gar nicht sein.
Insofern ist Snowden dann aber doch ein Gegennarrativ.
So wie es Oliver Stone verstehen will, ja, aber nicht in der Form, wie er es inszeniert hat. Da ist Laura Poitras schon wesentlich weiter gewesen.
Mit Patrick Wilinski sprach ich über den brandneuen Thriller Snowden. Und wenn ich das jetzt richtig rausgehört habe, dann ist das eher keine Empfehlung von ihm. Ob es sich doch noch lohnt, dieser Tage ins Kino zu gehen, das erfahren Sie hier im Programm um 14.30 Uhr im Filmmagazin Vollbild. Unter anderem auch mit einem Thema, das bestimmt für Breitbandhörer interessant ist, wie Big Data Filme beeinflusst. Und Sie merken schon, ich tease auf das nachfolgende Programm. Das klingt also nach Abschied. Mein Name ist Christian Conradi. Gleich kommen die Nachrichten und das Theater. Magazin Rang 1. Bis dahin können Sie sich bei dieser Musik hier folgende Frage beantworten. Wie klingt eigentlich das eigene Zuhause? Damit beschäftigt sich nämlich der US-amerikanische Programmierer und Komponist Josh Leek, und zwar in seinem Song Sounds of Home. Links dazu und zu allen Themen der Sendung gibt es wie immer auf breitband.deutschlandradiokultur.de. Machen Sie es gut, schönes Wochenende und bis bald. Tschüss.